von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was ist evangelisch? So haben wir in diesem Jahr in unserer Predigtreihe gefragt. Dabei haben wir uns das erste evangelische Bekenntnis auf der Grundlage biblischer Texte angeschaut. Es stammt aus dem Jahr 1530. Da fand in Augsburg ja wieder ein Reichstag statt. Also alle deutschen Landesfürsten und die Verantwortlichen aus den reichsfreien Städten und der gewählte Kaiser trafen zusammen. Sie wollten 1530 klären, wie geht man nun mit dieser neuen Bewegung der Reformation um? Es sollte ja die ganze Kirche reformiert werden. Das war ja das Anliegen Luthers und seiner Freunde. Und so traf man sich dann zum Augsburger Reichstag. Und da haben dann die Evangelischen ein Bekenntnis vorgelegt. Das glauben wir. Das haben sie gesagt in 28 Artikeln von der Bibel her, das, was evangelische Christen glauben. Und sie sagen, das ist jetzt nicht unsere Privatmeinung, so irgendwas für den Winkel, sondern wir glauben, so ist es richtig und so gilt es auch für alle. Und darum wünschen wir uns, dass die ganze Kirche, die ganze Welt sich auf dieses biblische Programm einlässt. So sah dann einer der ersten Drucke hier aus der Bayerischen Staatsbibliothek heute aus. Wer war damals dabei auf der Seite der 12 evangelischen Unterzeichner in Augsburg? Klar, einige fallen einem gleich ein, das sind die sächsischen Fürsten aus Luthers Heimat. Logo. Aber es gab auch eine ganze Reihe hier aus der Nähe, die 1530 mit diesem Bekenntnis gleich dabei waren, nämlich unser Ansbacher Markgraf Georg war das damals. Und die Bürgermeister aus Nürnberg, aus Weißenburg, aus Kempten im Allgäu, aus Windsheim und so weiter. Hier in Weißenburg hat man später ein Bild dazu gemalt. Ich weiß nicht, ob Sie die Freunde wiedererkennen. Ja, hier links außen, ich glaube, das, welcher ist es denn, der oder der hier? Einer von den beiden ist jetzt Georg, hier aus Ansbach. Und hier oben, das sind dann die Bürgermeister. Hier vorne ist der Weißenburger, glaube ich. Da, der Weißenburg, ne, das ist das. Na, Mann, Sie können es besser sehen als hier. Ich glaube, das ist der Weißenburger. Also, wir haben ein bisschen Mühe, Sie zu erkennen. Wir glauben es mal, dass Sie so ausgesehen haben. Menschen waren dabei und haben gesagt, das ist unser Anliegen. Jetzt gab es ein praktisches Problem. Der Kaiser und die Mehrheit im Reichstag haben dieses Bekenntnis nicht akzeptiert. Und so entstand dann die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Auch unsere bayerische Landeskirche zählt das Augsburger Bekenntnis zu seinen Grundlagen. Und wir auf der Hensoldshöhe? Ich habe mal in unsere Satzung reingeguckt. Die hat man ja nicht täglich unterm Kopfkissen liegen, um sie zu meditieren. Also habe ich reingeguckt, was steht da in unserer Satzung. Steht, die Bekenntnisschriften der Reformationszeit sind für den DGD bindend. Also unseren Stifter in Marburg. Und sollen dies auch für die Stiftung sein. Also es galt schon immer für den DGD und soll dann jetzt auch für uns als Stiftung gelten. Und darum heißt es dann weiter für uns als Stiftung, wir sind an das Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gebunden. Also das, was 1530 als gemeinsames evangelisches festgehalten wurde, worum man geworben hat, dass die anderen mitmachen, das ist Basis dessen, was wir in unserer Kirche und deswegen auch wir als Hensoldshöhe glauben. Nun haben wir uns zentrale Artikel dieses Bekenntnisses angesehen. Und wir haben gemerkt, also ich und ich hoffe Sie auch, ja, das steht jetzt nicht nur irgendwo auf dem Papier, sondern das glauben wir tatsächlich. Das ist unsere Überzeugung, wenn es um Jesus geht und die Rechtfertigung aus Gnaden, um die Frage, welchen Gott wir glauben und wie das mit unserer Sünde ist und wie wir uns Taufe und Abendmahl zu feiern haben, wie es mit der rechten Buße ist und all die Themen, die wir dieses Jahr entfaltet haben. Und ich sag mal, so gehören wir also guten Gewissens dieser evangelischen Kirche an. Was sie in ihrem Wesen ausmacht, das ist unsere echte Überzeugung. Natürlich. Wir leiden darunter, dass es in unserer Kirche zahlreiche Glieder gibt, denen diese Überzeugungen ziemlich egal sind. Wir leiden darunter, dass es Amtsträger gibt, die wichtige Artikel dieses Bekenntnisses ablehnen. Das schmerzt und das ist uns auch nicht egal. Und darum gehören wir zum Arbeitskreis bekennender Christen in Bayern. Wir machen deutlich, wir halten am Grundbekenntnis unserer Kirche fest. Also ein bisschen frech könnte man sagen, wir sind die Kirche. Selbst wenn es andere gibt, die dieses Bekenntnis längst ignorieren. Aber wenn nicht wir, wer dann? Und wenn es nötig ist, erinnern wir auch daran. Und zwar zunächst mal uns selber, nicht gleich die anderen. Wir fragen uns, sind wir eigentlich noch in der Spur oder haben wir uns irgendwie wegentwickelt? Wir erinnern uns daran, was gilt denn? Was ist denn die Basis, auf der wir stehen? Und dann klopfen wir ab und zu auch bei anderen an und sagen, liebe Leute, guckt mal, ob das noch in Übereinstimmung ist. Das Augsburger Bekenntnis. Noch älter ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Das sprechen wir ja in jedem Gottesdienst miteinander. Das gehört also auch zu den Grundwahrheiten unseres Glaubens. Und wir machen das öffentlich. Also wir haben es nicht nur im Herzen. Es gehört beides zusammen. Der Herzensglaube, aber auch das, was wir mit dem Munde bekennen. Das ist biblisch, dass beide Seiten zusammengehören und nötig sind. Und darum wollen wir das jetzt auch miteinander tun. Nämlich das bekennen, dass es jeder hören kann, an was wir glauben. Wir erheben uns und sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und wenden uns, liebe Gemeinde, heute nun zum letzten Mal in unserer Predigtreihe, dem Augsburger Bekenntnis zu, heute dem 17. Artikel. Dort steht, auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus Christus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten und alle Toten aufzuerwecken, den Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in die Hölle und zur ewigen Strafe verdammen wird. Das ist das, was positiv gesagt wird, das ist die Position. Aber wer zu bestimmten Inhalten Ja sagt, sagt damit ja automatisch zu anderen Themen auch Nein. Und darum folgt jetzt, wie in anderen Artikeln, auch eine Negation. Was halten wir für falsch? Deshalb werden die verworfen, die lehren, dass die Teufel und die verdammten Menschen nicht ewige Pein und Qual haben werden. Ebenso werden hier Lehren verworfen, die sich auch gegenwärtig ausbreiten, nach denen vor der Auferstehung der Toten eitel, also reine, heilige, fromme, ein weltliches Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. Aus diesem Text ergeben sich drei Aspekte der Wahrheit unseres Glaubens. Das erste, wir erwarten Jesus als Richter. Das zweite, wir rechnen mit einem doppelten Ausgang. Und das dritte, wir sind kritisch gegenüber innerweltlichen Heilsversprechen. Ein erstes, also wir erwarten Jesus als Richter. So formuliert es das Bekenntnis auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Und dazu schauen wir auf einen der möglichen Texte, nämlich aus der Apostelgeschichte in Kapitel 10. Dort schreibt Lukas, den Jesus von Nazareth hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Soweit dieser biblische Text. Es ist also kein finsteres Sektierertum, wenn wir glauben, dass Jesus als Weltenrichter wiederkommt. Jesus selbst hat diese Wahrheit seinen Jüngern und Aposteln aufgetragen. Nicht als Geheimwissen, nur für ein paar Spezialisten, sondern etwas, das sie weitersagen sollten, allen. Und darum haben wir es eben im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt. Er sitzt zu Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und so lehrt es dann eben auch unser evangelisches Augsburger Bekenntnis. Und darum beten wir es ja regelmäßig im Vaterunser, dein Reich komme. Aber ich stelle mir das jetzt mal so vor, das wäre wirklich, was wir da so glauben. Also Jesus kommt wieder, jetzt, während des Gottesdienstes. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir jetzt auch alle Hosianna singen würden, so wie die Menschen beim Einzug in Jerusalem. Ich fürchte, bei dem einen oder anderen käme Jesus etwas ungelegen. Ah, Jesus, jetzt sind wir aber gar nicht vorbereitet. Wir wollten vorher noch aufgeräumt haben oder so. Er würde so gar nicht in unsere Erwartungen zum ersten Advent passen. Also ich weiß nicht, was Sie heute Morgen erwartet haben, als Sie zum Gottesdienst gekommen sind, aber ich sag's mal frech, bestimmt nicht, dass Jesus gleich wiederkommt. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Ich stelle mir vor, Jesus käme morgen wieder. Was würden wir heute tun? Endlich mal einen drauf machen, so noch das Letzte aus der alten Welt rauskitzeln, weil wir ja nicht so genau wissen, ob es uns morgen noch gut geht. Oder würden wir eher zitternd und zagend dem kommenden Gericht entgegensehen? Mist, jetzt kommt's raus, was ich bisher verstecken konnte? Ich stelle mir mal vor, Jesus wäre gestern wiedergekommen. Auf welcher Seite stünde ich heute? Bei denen, die die ewige Freude empfangen? Glücklich am Ziel? Oder auf der anderen Seite? Ich stelle mir mal vor, der jüngste Tag, das jüngste Gericht fällt aus, weil es ja doch nur eine fromme Legende sei. Ein antiker Mythos, eine kirchliche Vertröstungs- oder Angststrategie. Was würde sich an meinem Leben ändern? Was sollten wir an den Gräbern unserer Lieben noch sagen? Angesichts des himmelschreienden Unrechts in der Welt. Müssten wir, wenn Jesus nicht wiederkommt und dieser Weltzeit ein Ende setzt, müssten wir nicht am Ende ganz auf Gott verzichten? Auf eine letzte Gerechtigkeit? Und würden da nicht alle Terroristen und Diktatoren für immer triumphieren, wenn sie sich jeder irdischen Verantwortung entziehen? Merken Sie, unser heutiges Thema hat es doch mehr in sich, als es vielleicht auf den ersten Blick schien. Altes Bekenntnis, 1530 und noch ein bisschen älter. Martin Luther und seine Freunde jedenfalls, die freuten sich noch auf den lieben jüngsten Tag. Sie sehen durch die Bank jetzt nicht so aus, als wenn Sie sich darauf freuen würden. Also, Sie freuen sich vielleicht auf die Adventskekse, die Sie jetzt im September schon gekauft haben und jetzt endlich essen dürfen, weil ja jetzt erst Advent ist und nicht schon vor 4 Wochen. Aber Freude auf den lieben jüngsten Tag? In den Zeitungen dieser Woche geht es um die Klimakatastrophe und die Rettung der Welt. Die Rettung vor einer zu hohen Erwärmung durch CO2. Aber vom Gericht Gottes und der Frage, wie ich darin bestehen kann, habe ich in der letzten Woche nichts gelesen. Vielleicht lese ich die falschen Zeitungen. Aber Selbst wenn wir es abhaken und zur Seite schieben, wenn sich kein Mensch mehr dafür interessiert, es ändert nichts an den Tatsachen. Weil Gott zu seinem Wort steht, wird Jesus wiederkommen, um alle Menschen vor das unbestechliche Gericht Gottes zu stellen. Ob wir das glauben oder nicht, ist vollkommen egal. Ob sich und wie sich das Klima erwärmt, darüber streiten die Gelehrten. Welche Maßnahmen sinnvoll sind, ist umstritten. Aber dass Jesus wiederkommt, darüber können wir zwar gerne streiten, aber es ist keine Frage. Offen ist nur die Frage, wann, aber nicht die Tatsache. Und dann kommt er für alle zum Gericht. Nicht nur für die, die es jetzt schon glauben. Das wäre ja auch ein schöner Gott, der nur für so ein paar fromme Leute zuständig wäre. Dann kommt er auch für die, die sich darüber jetzt lustig machen. Oder die, die meinten, sie könnten sich etwa durch einen Suizid ihrer Verantwortung entziehen. Also natürlich hat man so Hitler und ähnliche Menschen vor Augen. Und dann ist es auch nicht wichtig, ob unsere alten Körper schon in irgendeinem Grab vermodert sind oder ob wir noch quicklebendig durch die Gegend laufen. Unsere Welt ist Gottes Schöpfung. Unser Leben haben wir nur, weil Gott uns ins Leben gerufen hat. Und so setzt Gott dieser Welt und unserem Leben auch einmal ein Ende. Und dann müssen wir ihm Rede und Antwort stehen für das, was wir gedacht und gesagt und getan haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, da fehlt noch was. Wir müssen uns auch für das verantworten, was wir nicht gedacht und nicht gesagt oder getan haben, obwohl es eigentlich nötig gewesen wäre. Und dann werden wir nach dem Wohl unserer Mitmenschen und der Ehre Gottes in unserem Leben gefragt. Und Maßstab dabei ist sein Wille, wie wir ihn in seinen Geboten kennen. Ein erster Aspekt, wir erwarten Jesus als Richter. Und dann sind wir jetzt schon fast automatisch beim zweiten Aspekt, denn wir rechnen mit einem doppelten Ausgang im Gericht. Jesus deutet einmal sein Gleichnis vom Unkraut, das auf dem Acker mit Weizen zusammenwächst. Und das erklärt er so: Der Acker ist die Welt. Der gute Same, das sind die Kinder des Reichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird's auch am Ende der Welt geschehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun. Und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Jetzt weiß ich ja nicht, wie es Ihnen mit solchen Worten geht. Worte von Jesus, die kein Einzelfall sind. Sie ziehen sich durchs ganze Neue Testament. Aber wir haben uns so an den lieben Gott gewöhnt, dass wir über solche Sätze doch eher erschrecken, dass wir sie lieber loswerden. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto eher meine ich, es müsste andersherum sein. Wir dürften uns nicht wundern darüber, dass Jesus sagt, es gibt etwas wie ein ewiges Verlorensein, sondern es müsste andersrum sein, denn bei Lichte besehen stellt sich ja die Frage, wer würde von uns, in dieser Gleichnisdeutung, wer würde von uns denn überhaupt zu den Guten gehören? Wer hat denn das Gesetz Gottes wirklich gehalten, brutto? Und nicht nur die Teile, die uns gerade in den Kram passen, sondern die auch die Dinge, die uns schwerfallen, die wir gerne loswerden. Wenn es denn zwei Türen gibt, aus denen man den Gerichtssaal Gottes verlassen kann, dann müsste doch wohl der Ausgang in die Freiheit leer sein. Dann ist es doch die eigentliche Überraschung, dass es überhaupt Kinder des Reiches gibt. Also Menschen, die in Gottes ewigem Reich ankommen und die nicht unter dem Strafurteil Gottes stehen. Das ist die eigentliche Überraschung. Wer aber den Gerichtssaal Gottes in die Freiheit verlassen kann, gehört nicht zu den Gerechten, weil er besser wäre als der Rest der Welt. Für irgendeine Form von Hochmut ist hier kein Platz. Im Gegenteil. Wer zu diesen Gerechten gehört, der weiß, Ich kann's nicht, denn ich habe in Gottes Gericht keine Chance. Und darum fliehe ich schon heute, hier, jetzt zu Jesus. Denn er hat am Kreuz von Golgatha stellvertretend unser Gericht getragen. Er ist für uns in den Tod und in die Hölle gegangen. Und wer zu ihm flieht, der tauscht. Jesus übernimmt meine Sünde und meine Strafe und schenkt mir seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Und darum gibt es einen Freispruch im jüngsten Gericht für die, die zu Jesus gehören, für die Gläubigen, wie es das Augsburger Bekenntnis sagt. Und dieser Weg steht allen Menschen offen. Dieser Weg, auf dem Gott uns gnädig ist und nicht verwirft. Auf dem wir ewiges Leben und bleibende Freude erwarten können. Das ist die gute Nachricht vom jüngsten Tag. Jesus, der Richter, ist zugleich auch der Heiland, der uns in diesem Leben begegnet, der uns mit seinen ausgestreckten Armen vom Kreuz aus dem Gericht Gottes herausrettet. Ich würde dich jetzt gerne persönlich fragen, ob du eigentlich schon in diese Arme hineingeflohen bist. Denn dann ist der Artikel vom jüngsten Tag keine düstere Aussicht, sondern ein Hoffnungsgut. Dann weißt du, es geht nach Haus. Mitten in der Not der Welt und in den Ängsten, die du durchmachst, sie haben ein Ende. Denn Jesus kommt wieder und macht alles gut. Das schreibt uns das Augsburger Bekenntnis ins Stammbuch. Anderen Wegen oder anderen Hoffnungen schiebt es entsprechend einen Riegel vor. Eine davon wollen wir zum Schluss noch kurz streifen. Wir sind kritisch gegenüber innerweltlichen Heilsversprechen. Der letzte Absatz aus unserem Artikel ist ja durchaus umstritten. Ebenso werden hier Lehren verworfen, die sich auch gegenwärtig ausbreiten, also 1530, nach denen vor der Auferstehung der Toten reine, fromme, heilige, ein weltliches Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. Dahinter steht die Frage, ob es in dieser alten Weltzeit vor der neuen ewigen Herrschaft Gottes noch irgendein Zwischenreich gibt. Manchmal sprechen wir vom tausendjährigen Reich. Ich verstehe diesen Artikel als eine Warnung, nicht als eine vollständige Ablehnung solcher Überlegungen, die ja durchaus biblische Anklänge haben. Aber die biblischen Verheißungen, auch das, was wir in unserem Glaubensbekenntnis auch eben in Augsburg haben, die haben alle eine Mitte. Und die Mitte heißt Jesus Christus. Wir erwarten nicht irgendetwas, sondern ihn. Und er wird die Welt neu machen und nicht wir mit unseren Möglichkeiten und Mitteln. Und dann werden die, die an ihn glauben, ewiges Leben und ewige Freude haben. Diese Mitte darf nicht verdunkelt oder gar durch irgendetwas anderes ersetzt werden. Besonders gefährlich wird es dann, wenn fromme Menschen meinen, sie müssten die Verheißungen Gottes in die eigenen Hände nehmen und in dieser Welt nun Gottes Regierung durchsetzen. Und wenn ich Gottes Regierung durchsetze, heißt das ja, ich muss alle anderen, die die Regierung, diese Sicht nicht teilen, dann irgendwie vertilgen. Und das geht in dieser Welt nur mit Gewalt. Dafür gibt es in der Bibel keinen einzigen Beleg. Und da, wo es versucht wird, hatte es immer furchtbare Konsequenzen. Am bekanntesten ist wohl das Reich der Wiedertäufer in Münster in Westfalen. Dort haben wenige Jahre nach dem Augsburger Bekenntnis, also die Grundgedanken waren in der Luft und deswegen steht's hier so, ja, was sich gerade ausbreitet. Und in den 1530er Jahren haben dann einige fromme Leute in Münster gemeint, jetzt bricht das tausendjährige Reich an, diese neue Heilzeit auf der Erde. Und was haben sie gemacht? Dann haben sie natürlich die Ungläubigen nicht nur vertrieben, sondern am Ende auch getötet, weil sie ja keine Existenzberechtigung mehr haben. Sogar im eigenen Lager. Weil die Anschauungen, was gilt und was nicht gilt, am Ende natürlich von irgendwelchen Menschen gesetzt wurde. Und wer nicht dazugehörte, ja, der war ein Feind im Reiche Gottes. Alles, was nicht ihren religiösen Anschauungen entsprach, wurde radikal und mit Gewalt vernichtet. Es sollte das neue Jerusalem entstehen in Münster. Und es endete in einem schrecklichen Krieg, den die Gegner grausam gewannen. Manches davon kann man heute in Münster sich noch angucken. Die Wiederkunft Jesu haben diese Propheten in Münster angekündigt, aber augenscheinlich waren es falsche Propheten. Ich sag's mal für mich, wir warten es einfach ab. Wir lassen uns in unserer Hoffnung nicht irre machen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es daran keinen Zweifel geben, dass er es ist. Dann muss man nicht sagen, hier ist er oder da ist er, sondern dann wissen es alle. Dann werden wir ihn sehen, so wie er ist und nicht nur, wie wir es vielleicht manchmal meinen. Wir und alle Menschen. Und dann werden wir uns alle vor ihm beugen. Welch eine großartige Aussicht. Amen. Ich möchte beten.